Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Unser Sachbuchmagazin heute voller Technikoptimisten, voller Bücher, die mit künstlicher Intelligenz und neuen Technologien die Welt verbessern wollen. Georg Dietz, der hat eins dieser Bücher geschrieben, zusammen mit Emanuel Heisenberg. Power to the People heißt das Buch und das ist ein Leitfaden, Zitat, wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden. Und darüber habe ich mit Georg Dietz gesprochen. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ich glaube, wir müssen ersten Schritt zurückgehen. Warum, Herr Dietz, muss denn Ihrer Meinung nach die Demokratie überhaupt neu erfunden werden?
Die große Frage. Die Demokratie muss nicht neu erfunden werden, sondern muss, glaube ich, umgesetzt, realisiert werden. Demokratie ist eine Idee, eine sehr alte Idee, eine sehr mächtige Idee, die in der Idealform nie stattfinden wird. Das ist das Widersprüchliche an dieser Idee. Der Punkt ist aber, dass in den letzten speziell 40, 50 Jahren und dann nochmal zunehmend in den letzten 10, 20 Jahren bestimmte Verfallserscheinungen eingesetzt haben in westlichen Demokratien, die auch viel besprochen wurden, gerade im Umfeld dann der Wahl von Donald Trump in den USA, wo es deutlich wurde, dass es eine Kluft gibt zwischen der Form der Partizipation, das Gefühl, gehört zu werden in der Demokratie und einem zunehmenden Gefühl von Ungleichheit, Ungerechtigkeit abgehängt sein. Das hat zum großen Legitimationsverlust geführt. Ich glaube, es gibt eine große Sinnkrise der Demokratie und darum geht es in dem Buch auch.
Die Schlagworte, die die Zukunft beschreiben, die lauten dann zum Beispiel Datendemokratie, KI-Demokratie oder Wikidemokratie oder auch Starkstromdemokratie. Das Buch, das versammelt wirklich ziemlich viele solcher Überschriften und auch Buzzwords. Die Vorstellungen dahinter, die reichen ja von so einer ganz simplen Digitalisierung der Verwaltung, damit wir nicht ständig Nummern ziehen müssen und anstehen müssen, bis hin zu der Vorstellung, ja, dass eine KI richtig politische Macht bekommen könnte, also quasi Roboter im Parlament. Was ist der gemeinsame Nenner all dieser Ideen und Schlagworte?
Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass es uns darum geht, Technologie im Sinne des Menschen einzusetzen und dass Technologie eigentlich nichts ist, was vom Menschen getrennt sein kann oder sollte. Sie haben verschiedene Ausprägungen von Technologie genannt, die sind alle in der spezifischen Umsetzung sehr wichtig, aber eigentlich der Kern ist, dass man Technologie vom Menschen aus denkt, den Dienste der Menschen stellt und Technologie als etwas begreift, was eher eine Art zu denken ist, als eine Art Dinge zu bauen. Also eine viel experimentellere Art, eine viel genauere Art, erstmal die demokratischen Prozesse zu hinterfragen und den Menschen letztlich stärker in eine Handlungsmöglichkeit zu bringen, den Menschen stärker oder autonomer zu machen. Das ist das, worum es im Buch im Wesentlichen geht. Das Autonomieverständnis, was am Anfang jeder Demokratie eigentlich steht, dass der Mensch ein Handelnder ist und ein Agierender ist. Und dafür ist die Demokratie eben durch Technologie sehr viel besser auszustatten.
Was das konkret bedeutet, weil das war jetzt sehr abstrakt, das erklären Sie in Ihrem Buch immer wieder am Beispiel der Stadt Barcelona. Die Stadt, die bezeichnen Sie als mustergültige Antwort auf Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Können Sie da ein knappes Beispiel erläutern, was das, was Sie gerade theoretisch erklärt haben, in der Praxis bedeutet?
Ja, das kann ich versuchen. Sie haben ja schon das Beispiel Daten vorher genannt, also Daten, KI, Machine Learning, künstliche Intelligenz, Big Data. Das sind so diese Konzepte, die Großkonzepte. Realisiert oder physisch umsetzbar ist es am ehesten im städtischen Kontext. Und da ist Barcelona ein gutes Beispiel dafür, wie mit Daten sehr viel effizientere Verkehrsregelungen, Müllregelungen, Energieversorgung möglich ist, wie eine sehr viel transparentere Verwaltung möglich ist, also wie die Bürger letztlich mitentscheiden können, wie die Haushaltsausgaben angewendet werden, wo Probleme im Straßenbau sind. Es ist auch in der heutigen Situation gerade im Kontext von Corona extrem wichtig zu verstehen, wie essentiell die genaue Kenntnis über die Bedürfnisse und die Zustände in kleinen Teilen von Stadtvierteln oder von Straßenzügen sind, weil dann kann man ganz genau agieren. Also es ist bei Corona strukturell nicht anders als bei einer Baustelle, weil man genau sehen kann, hier ist ein Infektionsherd oder hier ist eine Notwendigkeit zu handeln. Diese Genauigkeit im Umsetzen von Behördenmaßnahmen oder von Rettungsmaßnahmen oder von Hygienemaßnahmen, das ist das, was sehr konkret eine Datendemokratie sehr viel leistungsfähiger und transparenter und auch menschlicher machen kann. Technologie und Mensch sind nichts entgegengesetzt. Das ist, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen.
Tatsächlich ist das ja so, dass bislang solche Technologien vor allem in Ländern wie eben China oder Saudi-Arabien eingesetzt werden, nun wirklich nicht im Sinne einer transparenten Demokratie. Jetzt haben Sie gerade gesagt, effizienter wäre das, menschlicher wäre es. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, das sei dann gerechter. Die zentrale Frage ist ja aber immer, wenn wir eine solche Digitalisierung eigentlich der ganzen öffentlichen Infrastruktur brauchen, wie Sie das am Beispiel Barcelona gerade skizziert haben, die zentrale Frage ist immer, wer hat die Hoheit über die Daten? Und Sie bezeichnen deswegen in Ihrem Buch auch Verschlüsselung als ein Menschenrecht. Bislang aber, Herr Dietz, ist es doch so, die Konzerne, die diese Technologie herstellen, die wollen nicht verschlüsseln, sondern die wollen die Daten auswerten. Und sehr viele Regierungen wollen diese Konzerne auch nicht daran hindern, weil sie ja da über das Hintertürchen quasi zugreifen können. Es gibt sogar Regierungen, selbst in Europa, die wollen Verschlüsselung dezidiert verbieten. Also woher Ihr Optimismus, dass da plötzlich eine neue Technologie vom Himmel fällt?
Es fällt nichts vom Himmel. Demokratie muss erstritten werden. Schon seit 2000 Jahren. Das wissen Sie genauso gut wie ich.
Wer soll es dann machen? Sie wollen ja vermutlich nicht.
Wir müssen es machen. Sie und ich müssen es machen.
Ja, ich kann es nicht. So jemand wie Mark Zuckerberg, der könnte die Demokratie 2.0 ausrollen, aber das ist wahrscheinlich nicht die Demokratie, die Ihnen vorschwebt. Also was für Konzerne sehen Sie da oder welche Akteure oder welche Regierungen sollen das alles programmieren?
Genau, es geht, glaube ich, darum, dass man sieht, dass es in Amerika eine bestimmte Art von Surveillance, Überwachungskapitalismus gibt. Da haben Sie das Beispiel Facebook und Mark Zuckerberg genannt, wo die Daten für Konzernzwecke benutzt werden. Dann gibt es das chinesische Modell eines Überwachungskapitalismus chinesischer Art, wo die Daten der Bürger genutzt werden, um vom Staat her zu überwachen. Der dritte europäische Weg könnte ein Modell sein, wo von unten her auf städtischem, auf kommunalem Level demokratische Strukturen entstehen, die Daten im Sinne der Bürger benutzen. Das heißt, der Besitz der Daten bleibt bei den Bürgern. Sie geben sie nicht ab an große Konzerne, sondern sie werden in den Kommunen in ihrem Sinne verwendet. Das heißt, man kann mit Daten kleine industriepolitische Initiativen starten, in denen kleine und mittlere Unternehmen in Städten wie Barcelona oder Hamburg oder Berlin speziell diese Daten zur Verfügung gestellt bekommen, um mit diesen Daten zu arbeiten. Also Daten sind ja im Grunde der Rohstoff für die digitale Industrie. Das braucht man für alles, für alle möglichen Herstellungsformen. Wenn man mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz arbeitet, braucht man Daten. Die Daten, die beim Bürger bleiben, in der Stadt, können aber auch genutzt werden, um die bürgerlichen Abläufe, die Behördenbeziehungen sehr viel demokratischer und flacher und horizontaler und eben transparenter zu gestalten. Und wichtig ist, nicht nur Encryption haben Sie genannt, also Verschlüsselung, sondern Open Source, das heißt, dass der Code auch eine Art Gemeingut wird. Das ist ein großer, wichtiger Bestandteil des Denkens in der digitalen Szene, dass das Gemeineigentum an bestimmten Grundinfrastrukturen wichtig ist. Und dazu gehört eben auch letztlich die digitale Infrastruktur und das ist durch Open Source am besten zu gewährleisten. Das heißt, es ist ein Gegenmodell gegen diesen industriellen digitalen Kapitalismus, dezidiert.
Ein Gegenmodell. Das hat uns Georg Dietz vorgestellt. Er hat gemeinsam mit Emanuel Heisenberg das Buch geschrieben, Power to the People, wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden. 176 Seiten, die kosten 18 Euro und sind bei Hansa Berlin erschienen. Dankeschön, Herr Dietz.
Danke Ihnen.